Tage wie diese.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich heute auf Olga Herschel. Hallo.
Hi, Alex.
Hi. Ja, Olga, du hast uns was mitgebracht. Und zwar einen sehr spannenden neuen Podcast, der jetzt startet. Geteiltes Leid. Das ist eine Produktion von Andan. Andan ist die Firma von Keschrau Behrhaus, den wir ja schon öfters hatten, der uns gleich auch noch hier joinen wird. Aber jetzt freue ich mich erstmal mit dir darüber zu sprechen. Du bist die Autorin des Podcasts. Du sprichst auch. Du hast ganz viele Interviews geführt. Und du bist von Hause aus ja Ärztin und Psychiaterin. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über geteiltes Leid und was eine Psychiaterin als Autorin da zu tun hat.
Ja, geteiltes Leid ist ein vierteiliger Podcast und zwar seriell erzählt. Das heißt, die Folgen bauen in ihrer Handlung aufeinander auf und wir erzählen die Geschichte von mehreren Menschen, Familien, die letztlich Opfer einer Verschwörungstheorie geworden sind. Und das aber nicht bei irgendwelchen Schwurblern, sondern in vermeintlich geschützten Orten, also Psychotherapiepraxen und Kliniken, also bei approbierten Psychotherapeutinnen, bei Ärztinnen. Und zwar ist diese Verschwörungserzählung die über rituelle Gewalt.
Aha, okay. Also wir befinden uns im Kosmos Psychotherapie und da geht was schief. Oder beziehungsweise da geht es um Ritual. Und also das ist ein harter Tobak, will ich mal sagen.
Ja. Nee, das, ja. Da stimme ich dir zu. Aber eben auch ein wichtiges Thema, weil im Zuge dieser Verschwörungserzählung haben sich eben auch Pseudotherapien in gewisse Kreise von Traumatherapeutinnen eingeschlichen. Und diese Pseudotherapien sind ziemlich verheerend. Also sowohl für diejenigen, die sie in Anspruch nehmen, als auch für die Angehörigen, PartnerInnen, also das Umfeld. Und deswegen war es uns auch wichtig, über dieses Thema zu berichten. Und ich glaube, weil es auch so ein bisschen, also man unterschätzt, wie sehr das dann doch verbreitet ist, weil stellenweise klingt es so unglaublich oder auch, du hast ja die ersten zwei Folgen gehört. Vielleicht kannst du, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber stellenweise denkt man sich, wie bitte? Und doch ist es da.
Also ihr habt das natürlich wieder so geschickt und kongenial aufgebaut, dass man die ganze Zeit noch nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und natürlich weiß man auch erst am Ende der Folgen, was die in Anführungszeichen Auflösung ist. Aber gleichzeitig ist man jetzt schon ordentlich angeteased und angefüttert mit Neugierde. Du hast da wirklich viel Arbeit drin, das merkt man schon. Du hast mit allen persönlich gesprochen, da kommen O-Töne von den Eltern rund um die Protagonistin zu tragen. Da ist es schon, es ist wirklich auch spannend, muss man sagen. Weil, wie du schon sagst, die Fallhöhe so hoch ist. Es geht um eine ganz große Bedrohung eigentlich von einer Person, die sich eigentlich in einen Schutzraum begibt und da eigentlich geholfen oder Hilfe sucht. Und wir wollen nicht so viel vorwegnehmen, ne? Wir wollen es ein bisschen offen lassen. Gerade jetzt ist ja so ein großer Trend zur Psychotherapie und Psychiatrie. Gerade junge Leute haben das ja oft teilweise, also da wirkt es ja schon fast wie eine Auszeichnung, wenn man sagt, ich bin in Therapie oder ich habe eine Therapeutin oder einen Therapeuten. Das heißt, es gibt ja gerade auch jetzt, wahrscheinlich auch, ist das auch sinnvoll, dass es so ist, aber es gibt ja eine immer größere Bewegung in die Therapie. Und umso, glaube ich, relevanter ist eigentlich das, was du aufzeigst, nämlich, dass da auch Gefahren lauern. Du bist selber ja Ärztin, bist selber Psychiaterin. Hast du mit solchen Dingen auch schon zu tun gehabt, während du selber praktiziert hast? Oder hast du das jetzt erst in der Recherche im Grunde so gefunden?
Ja, gehe ich gleich drauf ein. Ich wollte nur einmal kurz noch was dazu sagen, weil du meintest, das ist jetzt so, viele bewegen sich jetzt in eine Therapie und sprechen da öffentlich drüber. Und das nehme ich auch zur Kenntnis. Und das, finde ich, ist eigentlich grundsätzlich eine positive Entwicklung. Aber ich glaube, also deine und meine Wahrnehmung ist da auch so ein bisschen dadurch gefärbt, dass wir in so einer bestimmten Bubble uns bewegen. Das heißt, auch in so einer Medienbubble und vielleicht auch häufig in so ein bisschen akademisch geprägten Kreisen. Ich glaube, das ist für viele Milieus eben immer noch ein sehr schambesetztes Thema. Und dieses Reclaiming der eigenen psychischen Erkrankung als Identität in sozialen Medien ist, finde ich, eigentlich eine gute Form von Selbstermächtigung, aber zieht manchmal auch vielleicht Kreise, die eigentlich niemandem gut tun. Und so ähnlich ist es tatsächlich bei einer bestimmten Erkrankung, bestimmten psychischen Erkrankung, die sehr eng mit dieser Verschwörungserzählung um die rituelle Gewalt, die sehr eng damit zusammenhängt. Und die thematisieren wir auch in unserem Podcast. Deine Folge kommt ja erst nach den ersten zwei Folgen raus, ne? Das heißt, so ein bisschen kann ich auch erzählen.
Nein, wir erscheinen diesen Freitag und da kommt deine erste Folge raus, richtig?
Ah ja, okay. Gut, dann kann ich noch nicht so viel erzählen, aber in der ersten Folge wird es thematisiert. Und zwar ist es diese Erkrankung der multiplen Persönlichkeitsstörung. Also das ist der Name, unter der sie eigentlich die meisten kennen. Mittlerweile heißt sie dissoziative Identitätsstörung. Genau, und da macht unser Podcast an mehreren Stellen Tiefenbohrungen, sowohl was die Forschungssituation angeht, aber auch, woher kommt das überhaupt, seit wann? Gibt es diese Annahme, dass es so etwas gibt und was ist davon wirklich stichfest und haltbar? Und das machen wir aber eben über die vier Folgen, deswegen kann ich noch gar nicht so viel verraten.
Ja, gar nicht schlimm. Wir wollen ja erstmal auch ein bisschen Neugierde wecken. Jede Woche kommt eine neue Folge raus, ist das richtig?
Ja.
Oder wie ist das gestaffelt diesmal wieder? Ja, genau, so kennen wir das Prinzip von euch. Und du bist ja im Grunde, also du bist ja jetzt doppelt geeignet für diese Sache. Du bist eigentlich Ärztin und Psychiaterin, aber du hast jetzt auch seit mehreren Jahren, bist du auch eine richtige, die Journalistenschule ausgebildete Journalistin und arbeitest jetzt hauptberuflich als Journalistin, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. War das jetzt ein Glücksfall, dass du dieses Thema quasi für dich entdeckt hast? Weil da kommen ja sozusagen deine beiden Seiten zusammen in diesem Fall. Oder wie ist es da zustande gekommen? Wie seid ihr so zusammengekommen?
Ich glaube, das war für beide Seiten ein großer Glücksfall. Okay. Für mich natürlich, weil ich mit so einem tollen, spannenden, jungen Team wie Andan, was wirklich erstklassige Podcasts produziert, zusammenarbeiten durfte und das eben als so ein irgendwie frisch geschlüpftes DJS-Küken, also Journalistenschulen-Küken, was gerade erst fertig ist mit der Ausbildung. Und ich glaube, da hat es sicherlich eine Rolle gespielt, dass ich eben aber Erfahrungen gerade auf dem Bereich quasi aus meinem ersten Berufsleben mitbringe. Und ich habe das schon an vielen Stellen gespürt, dass das gut war, dass ich quasi mit meiner Erfahrung gekommen bin. Also zum Beispiel bei den Interviews mit den Betroffenen. Ich glaube, es war gut, dass sie jemanden vor sich sitzen hatten, der zumindest eine Routine darin hat, mit Menschen zu sprechen, die wirklich Schlimmes erlebt haben. Und der das gut aushalten kann und dann trotzdem noch weiterreden kann und der auch vielleicht an den entscheidenden Stellen dann nochmal nachfragen kann oder eben Pausen einlegen kann. Aber auch bei der Recherche, bei der Investigation der Dokumente, wir haben ja sehr viele Klinikdokumente, Paper gelesen, Arztbriefe, Krankenkassenabrechnungen. Da war das schon wirklich, finde ich, eine tolle Kombi.
Ja, das verstehe ich total. Ein Journalist hätte sich, also ohne dieses Background-Wissen, hätte sich da einarbeiten müssen und für dich war das sozusagen klar lesbarer Text. Jetzt hast du eben gesagt, in den Interviews wo es um schwierige Themen geht, dann jemand, der das auch aushalten kann und dich damit selber gemeint. Wie meinst du das? Wie ist das gemeint? Kriegt man da ein dickes Fell, wenn man das selber schon mal in dem Feld gearbeitet hat als Ärztin oder wie meinst du das? Oder hat man eine professionelle Distanz oder?
Ja, weder noch, würde ich sagen. Ich meine damit, die Familien, die mit uns gesprochen haben und auch die Betroffenen, die erzählen super intime Sachen. Also zum einen aus ihrem Familienleben, du hast ja die ersten zwei Folgen erzählt, über Konflikte, Streitigkeiten, wo sie rückblickend auch sagen, da habe ich versagt als Mutter oder als Vater. Und das sind Themen, die super schambesetzt sind. Und das ist nicht etwas, womit Menschen naturgemäß an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, man muss schon, die brauchen ein Gegenüber, wo sie sich gut anvertraut fühlen. Und genau, wie macht man das als quasi jemand, der dann die Fragen stellt? Also ich glaube, was hilft ist, das kann man natürlich auch nicht spielen, ne? Also das muss dann schon authentisch sein. Aber was hilft, ist natürlich so ein ehrliches Interesse für die Menschen. Also eine ehrliche Anteilnahme an deren Schicksal. Und das war auch die Balance, die ich immer wieder finden musste. Bin ich gerade einfach eine ehrlich anteilnehmende Person, die sich da gut hineinversetzen kann? Und an welchen Stellen muss ich aber auch als Journalistin auftreten, um die Geschichte wirklich nach vorne holen zu können. Genau, also dickes Fell glaube ich nicht, eher genau das Gegenteil. Also die Sachen an sich heranlassen und sich berühren lassen. Also ich glaube, das ist das, was Menschen das Gefühl gibt, dass sie eben nicht irgendeiner neutralen Wand irgendwas erzählen, sondern jemand, der zumindest die Motivation hat, also ihr Leid zu bekunden.
Ist es denn anders, wenn du jetzt jemanden interviewst oder wenn du früher als Therapeutin gearbeitet hast, dann ist das ist ja auch letztendlich eine gesprächsbasierte Sache und du bekommst dort ja auch wahrscheinlich schlimme, schwerwiegende Schicksale mitgeteilt. Ist das für dich eine andere, also fühlst du dich anders auf den beiden Stühlen oder ist das artverwandt?
Es ist artverwandt. Als Journalistin habe ich natürlich das Privileg, nicht so viel lösen zu müssen. Ne? Also als Therapeutin und Ärztin stelle ich natürlich auch die Fragen und es geht auch sehr viel darum, erstmal zu ergründen und die Geschichte erzählen zu lassen. Aber ich muss dann immer wieder auch natürlich viel reingeben und nochmal andere Fragen reingeben, damit bestimmte Prozesse, Veränderungsprozesse, Gedankenprozesse angestoßen werden können. Das heißt, dieser ganze Teil ist bei mir als Journalistin weg. Aber was bei mir, glaube ich, geblieben ist oder was ich immer wieder mir vor Augen führe, weil ich es wichtig finde, ist, dass ich mir immer wieder klar mache, mit welcher Intention haben mir das gerade die Menschen erzählt. Also ich spüre schon eine große Verantwortung und ich frage mich immer wieder, haben die mir das gerade erzählt, weil sie sich gerade so gut bei mir aufgehoben fühlen? Ist das etwas, womit sie wirklich an die Öffentlichkeit gehen wollen? Also dass ich im Nachhinein nochmal die Aussagen durchgehe und gucke, ist das wirklich okay, wenn wir das so sagen?
Ja, jetzt ist ja so, wir haben eben darüber gesprochen und du hast gesagt, möglicherweise ist es in unserer Blase relativ kommod, dass man offen damit umgeht oder generell vielleicht zur Therapie geht, auch im Sinne vielleicht von der Selbstoptimierung. Manche Leute machen das vielleicht auch so ein bisschen, um besser zu werden und gar nicht unbedingt, weil sie einen Schmerz spüren in sich oder besser mit sich umgehen können. Aber sagen wir mal so, landläufig hört man ja immer wieder den Vorwurf oder die Angst, dass da eine Manipulation im Raum stehen könnte. Und ich glaube, hier berührt sich so ein bisschen, das berührt ja so ein bisschen auch das Thema eures Podcasts. Ne? Hier ist ja so ein bisschen, du hast am Anfang gesagt, da ist möglicherweise lauert eine Gefahr oder kann eine Gefahr drin liegen. Was glaubst du, wie manipulativ kann eine Therapie sein oder beziehungsweise wie viel Potenzial an Manipulation kann da drin stecken?
Ja, das finde ich eine gute Frage, bin ich dir sehr dankbar für. Erstens wäre es vielleicht wichtig zu betonen, das, was wir da erzählen, ist an vielen Stellen so ein bisschen ein Ausnahmefall. Und ich bin stark davon überzeugt, dass man bei dem allergrößten Teil der Psychotherapeutinnen in guten Händen ist. Also ich glaube, der Anteil an Leuten, die irgendwie fehlgeleitet sind, ist an sich gering. Also erstmal gute Nachrichten. Ja, und ich glaube, das Letzte, was wir uns vorschwebt, ist irgendwie ein generelles Misstrauen gegen Psychotherapeutinnen wecken zu wollen. Und ich glaube, wenn man über einen Chirurgen berichten würde, der rumpfuscht, würde auch niemand auf die Idee kommen zu denken, Chirurgen pfuschen grundsätzlich herum. Obwohl uns wahrscheinlich jeder zustimmen würde, dass es bestimmt Chirurgen gibt, die einfach nicht talentiert sind und schlecht operieren. Genau. Ja, und es ist einfach, wir haben auch lange überlegt, was treibt da die Leute an? Das diskutieren wir in Folge 4. Kann ich leider auch noch nicht so viel verraten. aber es ist eben ein bestimmter Kreis von Therapeutinnen mit bestimmten Ideen, die sehr, sehr konkret sind, die schon auch in der Fachöffentlichkeit teilweise Anklang finden, also über Publikationen, über Bücher, über Fortbildungen. Und das ist das, was wir besorgniserregend finden. Also, dass ab einem gewissen Punkt diese Verschwörungserzählung die Filter, die eigentlich eingebaut wurden in unserer Gesellschaft, um eben Seriöses von Nicht-Seriösem zu trennen, wie zum Beispiel die Forschung, die funktionieren da irgendwie nicht.
Ja, das ist interessant. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob Menschen überhaupt, ob die Angst vor Manipulation, ob das letztendlich, also in der Therapie ist ja, geht es ja auch darum, sich zu öffnen, jetzt mal unabhängig von eurer Geschichte, ob das nicht so eine etwas, ich sag mal, eine etwas naive Angst ist eigentlich. Ne? Also, weil wenn man sich natürlich öffnet, gibt man dem anderen natürlich zwangsläufig irgendeine Form von Macht.
Ja.
Aber in einem geschützten Kontext wie in der Therapie sollte das ja normalerweise, und du hast es ja nochmal betont, das ist ja jetzt hier ein Einzelschicksal, das hier erzählt ist. Nicht heißt, dass es das nicht nochmal gibt, aber das jetzt nicht als Pass pro Toto steht. Und deswegen glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht die Gesamttherapie im Allgemeinen verdammen. Mhm. Aber dazu mal zurück, da du ja sozusagen auch aus diesem Stall kommst. Jetzt haben es wahrscheinlich noch nicht so viele Kolleginnen und Kollegen von dir gehört, aber vielleicht schon wahrgenommen, dass du mit so etwas herauskommst. Hast du da schon Reaktionen bekommen aus dem ehemaligen Fachkreis, also sozusagen aus deinem Ärzte-Freundeskreis?
Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe bisher das in diesem Teil nicht, also ich habe es auf Instagram geteilt, aber auf Instagram sind halt vor allem Leute, die so Social Media affin sind, ne? Das sind einfach viele Ärzte und Psychotherapeutinnen überhaupt nicht. Deswegen habe ich aus der Ecke keine Rückmeldungen, aber wir haben natürlich in dem Podcast mit Expertinnen gesprochen, die wirklich eine Deutungshoheit zu dem Thema haben. Und die sind schon sehr froh, dass es jetzt nochmal eine tiefergehende Analyse zu dem Ganzen gibt.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und es ist ja auch wirklich gut gelungen. So, und jetzt kommt hier gerade rein Keschrau Beros, ja, der uns noch nicht hört, der noch an der Technik rum.
Ich bin ja gerade reingekrätscht. Ihr seid ja mitten im Gespräch.
So ist das.
Hört ihr mich?
Wir hören dich.
Hört ihr mich?
Ja.
Hört ihr mich?
Ja.
Ah, okay, super. Hi.
Hi.
Sorry.
Herzlich willkommen, auch Keschrau. Wir sind schon ein bisschen eingetaucht. Olga und ich haben schon so ein bisschen über geteiltes Leid gesprochen, ein bisschen über die Hintergründe. Wir dürfen ja noch nicht allzu viel verraten. Da du jetzt gerade frisch reingekommen bist, will ich dich direkt adressieren. Du warst ja schon zweimal zu Gast bei uns und wir kennen uns ja ein bisschen. Weißt du, was mir direkt aufgefallen ist als eine typische Keschrau Beros an dann Produktion? Die Musik.
Ja.
Das bisschen
die Musik ist fantastisch.
Ja, es ist so ein bisschen dein Thema, ne? Filmmusik.
Ja, also die Musik hat ja diesmal zum ersten Mal bei uns unser Head of Sound quasi gemacht, unser König des Sounds, Yannick Werner, und hat sich da irgendwie bei sich eingegraben, sich zu Hause, hat gesagt, ich bin heute mal nicht da, sondern ich komponiere, und kam dann mit diesem ziemlich großartigen Soundtrack irgendwie daher. Mhm. Und ich glaube, das hört man so, dass er da sehr viel Liebe reingesteckt hat in diesen Soundtrack. Und er kennt natürlich unsere Produktion. Er kennt auch, was wir so mögen. Er weiß auch, was ich so mag. Und wir haben, glaube ich, vorher halt auch über Referenzen gesprochen, über Dinge, die wir irgendwie gut finden. Sören hat auch mit ihm viel geredet darüber. Und so ist dann jetzt diese Filmmusik in Anführungszeichen entstanden.
Genau.
Also ich finde, so eine Musik, die nicht so eine Begleitmusik ist, sondern die selber so eine eigene Geschichte erzählt, eine eigene Ebene öffnet. Ich glaube, das ist ja nicht sehr gut gelungen.
Podcast.
Das ganz richtig gehört.
Ja.
Das ist genau mein Ding.
Genau dein Ding. Nee, finde ich auch. Und es ist bemerkenswert, weil normalerweise hat so ein Podcast auch immer so einen Drang, jede Leerstelle zu füllen. Also da wird immer so von vorne bis Ende gelabert. Jetzt nicht so komprimiert wie im Radio, aber trotzdem wird ja eigentlich sozusagen, hat man eigentlich keine Leerstelle. Sobald man eine Leerstelle hätte, so wie jetzt, würde der Sound-Inch das rausnehmen danach, ne? Oder heute auch die KI. Und das ist, finde ich, interessant und bemerkenswert, dass ihr euch das gönnt. Ne? Olga Keschrau, ihr habt da sozusagen, deswegen finde ich, hat das auch so einen filmischen und so einen getragenen oder auch so einen stark dokumentarischen Audio-Feature, will man fast sagen, Charakter. Weil das auch die Leerstelle sich erlaubt. Weil das auch erlaubt, da eine Pause zu machen, dann läuft die Musik, steht alleine, läuft die Musik runter und dann gibt es eine kurze Pause, bevor du zum Beispiel Olga weitersprichst. Und das finde ich, das gibt ihm eine ganz besondere Wertigkeit. Da ist, glaube ich, Audio-Feature, ja, ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne? Also ich meine, ja, ihr habt das bewusst gestaltet, aber ich will nochmal sagen, ich habe jetzt nur die ersten beiden Folgen hören dürfen, aber das spürt sich sofort durch. Das, also Gratulation für die Produktion.
Also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auch so eine Phase immer in jedem unserer Projekte, nämlich die allerletzte, das ist die Pausenphase. Die gehen wir sehr oft quasi über die Sachen nochmal durch und gucken, wo brauchen wir noch mehr Pausen? Wo brauchen wir noch mehr Denkräume auch für die ZuhörerInnen? Das heißt, diese Geschichten sind oft sehr komplex. Diese vor allem ist auch sehr wendungsreich, da passiert einfach sehr viel. Und da haben wir auch sehr irgendwie drauf geachtet, da hat Olga dann auch in ihrer Struktur, in ihren Skriptstrukturen auch drauf geachtet, dass wir diese inhaltlichen Breaks auch haben und die Leute auch kurz die Gelegenheit haben, mal kurz durchzuatmen und zu verstehen, was genau eigentlich passiert ist. Und oft passiert das entweder in die Stille hinein, also die Musik hört auf und man nimmt sich so 2-3 Beats. Oft ist es aber auch so, dass die Musik einfach weiterläuft und versucht, dieses Gefühl erstmal weiter zu transportieren, bevor es dann inhaltlich weitergeht und Olga wieder ansetzt, zu sprechen als Hostin. Also diese Balance zu treffen, ich glaube, das unterschätzt man, wie wichtig das ist, also diese Pausen mitzudenken. Und das ist bei uns immer eigentlich fast schon eine eigene Phase zum Ende einer Produktion.
Ja, schön, dass du uns das nochmal erläuterst. Ich hatte vergangene Woche ein Gespräch mit Dominik Stawski vom Stern, der übrigens sehr große Stücke auf dich hält, also der sich sehr, weil er natürlich auch da sozusagen in der Stern, in dem Sternkosmos gewöhnt ist, lange Geschichten zu erzählen, über mehrere Teile, so wie das Andanya im Grunde so zum Markenzeichen gemacht hat. Lange, lange Geschichten, die immer auch das Rätsel bis zum Ende halten können. Ne? Also das ist ja das Interessante. Man würde im Film vielleicht sagen Cliffhanger, aber nicht nur das. Und deswegen da auch nochmal großes Kompliment an dich, Olga, die du das ja auch geschrieben und konzipiert hast. Also hier baut sozusagen, also bausteinhaft kommt ja immer sozusagen etwas Neues, aber gleichzeitig auch ein neues Rätsel. Also man bleibt immer so dran. Also man hat ständig das Gefühl, jetzt habe ich was verstanden, aber jetzt kommt was Neues auf, was ich gerne wissen möchte. Und das ist schon, also wirklich, ist euch gut gelungen, muss man sagen. Ja, aber zurück zur Struktur und zu den Rätseln und zum Erzählen über Cliffhanger. Ist das eine besondere, also seht ihr das überhaupt, ist das überhaupt noch richtig, also richtig journalistisch ist es natürlich, aber hat es nicht auch schon fast schon so eine Netflix-hafte Struktur ist es, weil es so viel Dramaturgie auch beinhaltet. Olga lacht.
Ja, weil das vielleicht auch so eine deutsche Frage ist.
Olga, was denkst du?
Dass Journalismus nichts mit Dramaturgie zu tun hätte, ist.
Ist sehr deutsch, stimmt.
Ist keine Annahme, die man, glaube ich, so in der angloamerikanischen Welt treffen würde.
Ja. Genau.
Aber das kann ich auch besser beantworten. Es war wahrscheinlich gerade
ein großes Problem. Also, ich verwehre mich der. Ja, ich verwehre mich der Netflix-Haftigkeit. Ich würde ja gegen argumentieren, Netflix hat es von allen anderen übernommen und kopiert. Ja. Weil das sind ja alles so Erzähltraditionen, die sich ja auch entwickeln. Und das, was so Produkte, würde ich mal sagen, wie Netflix und so halt gut machen, ist zu verstehen, wie diese Erzähltraditionen denn funktionieren. Was sind denn die Gründe, warum Leute irgendwie dranbleiben? Sie haben das ja sowas wie perfektioniert fast schon. Und alles, was wir machen, ist im Grunde genommen, uns dieselben Gedanken zu stellen. Nämlich unser Ziel ist es immer, dass die Leute diese Podcasts auch hören und nicht bei der Hälfte irgendwie einschlafen. Unser Ziel ist es, dass sie tatsächlich auch den letzten Beat irgendwie mitbekommen. Also auch das Ding ist ja, dass diese Podcasts jetzt auch vor allem jetzt geteiltes Leid wie so eine Zwiebel sich ja entfalten. Also wir fangen vorne an, hier bei Geteiltes Leid im Speziellen. Es hat eine sehr besondere Struktur, weil wir mit einer individuellen Geschichte beginnen, die ausgeweitet wird zu einer institutionellen Geschichte, die am Ende eine Frage des Systems wird. So, also es ist wirklich wie so eine Zwiebel, die sich über vier Episoden irgendwie aufschneiden. Mhm. Und je tiefer da gehen, desto schmerzhafter wird das Ganze dann auch quasi gesellschaftlich. Mhm. Und ich glaube, sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es, dass Leute auch diese letzte vierte Episode mitbekommen, damit sie die ganze Tragweite der Geschichte verstehen. Das ist unsere Aufgabe als Journalistinnen, würde ich sagen. Also genau diese Dramaturgie, wie Olga gerade meinte auch, diese Dramaturgie eben mitzudenken und die eben nicht zu vergessen, nicht zu unterschlagen. Es geht uns nicht darum, irgendwie unsere Rechercheergebnisse vorzulesen. Das ist da schlafen einem ja schon die Füße ein, wenn man das hört. Sondern, dass man irgendwie sagt, wie baut man das so auf, dass wirklich alle dranbleiben? Wie verbinden wir Education und Entertainment quasi miteinander? Und da sollte man auch sich nicht davor im Grunde genommen schützen, auch da Mittel zu verwenden, wo man sagt, na, darf der Journalismus das überhaupt? Na klar, dürfen wir Cliffhanger nutzen. Natürlich dürfen wir da spannende Musik nutzen. Natürlich dürfen wir da so ein bisschen manipulieren, damit die Leute da auf den richtigen Zweig kommen. Das ist ja alles unsere Bühne, die wir da bauen für diese Geschichten. Da finde ich das super legitim, so das genauso zu machen.
Ja, interessant. Ich will gleich nochmal auf den Punkt Manipulation eingehen. Da haben Olga und ich nämlich auch schon drüber gesprochen, aber auf eine andere Art und Weise. Da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber zunächst will ich also auf deinem Zwiebelmodell bleiben. Das finde ich ganz spannend, dass du das gewählt hast. Tatsächlich ist es ja auch so, manchmal drehen ja auch die Augen, wenn man eine Zwiebel schneidet. Und hier ist es schon so, das muss man ja sagen, es ist teilweise auch wirklich, ja, es ist harte Kost. Ne? Also es gibt zwischendurch O-Töne von einer Therapeutin, Kindern, die Schmerzen zugefügt werden, wie programmiert werden und so weiter. Das ist wirklich, also dieses Mal will ich mal sagen, und das geht jetzt nochmal an Keschrau, und entschuldige Olga, dass ich mich jetzt ganz kurz nochmal an Keschrau festbeiße. Diesmal hast du dich auch an einen, ja, also du hast ja immer Themen, die sozusagen gesellschaftlich relevant sind, die deep sind und so weiter, aber diesmal bist du schon auch, sagen wir mal, es ist noch eine Spur härter als sonst. Menschlich, emotional auch irgendwie, oder?
Findest, das ist eine Spur.
Findest du nicht?
Ja, ich glaube, das ist härter, weil im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, wo wir so eine prominente Figur beispielsweise vorne
Mesut Özil zum Beispiel.
Das ist irgendwie noch eine ganz andere Person. Mesut Özil zum Beispiel, Amanda Knox, genau. Ken Jebsen und so weiter. Haben wir nicht prominente Figuren. Wir haben irgendwie einfach Menschen, das sind ganz auf einer ganz, ganz niedrigen Ebene, so würde ich sagen. Also Menschen wie du und ich, das sind jetzt keine Idole, das sind nicht Leute, zu denen man hinaufschaut, das sind auch keine Leute, zu denen man hinabschaut, sondern es ist irgendwie alles so auf Augenhöhe. Und ich glaube, das macht erstmal die Stärke dieser Geschichte aus und auch dieser Recherche aus, dass Olga und Sören sich da quasi an eben diesen Menschen festgebissen haben.
Ja.
Und wir quasi diese Menschen als Ausgangslage genommen haben für die größere Geschichte dahinter. Deswegen ist sie natürlich viel, viel schmerzhafter, weil das Leute sind, die wir genauso begegnen könnten. So. Und das macht das Ganze ja auch so, so hart. Das macht das Ganze zu so einer harten Kost. Aber ich glaube, eben da irgendwie nicht abzufallen, also zu sagen, es bleibt auf Augenhöhe. So. Es ist keine Geschichte von Freaks. Wir erzählen irgendwie nicht von Leuten, die man irgendwie begegnen würde.
Ja.
Sondern das sind einfach Leute wie du und ich. Also sowohl die Täter, die Täter, die sowohl, keine Ahnung, Anwälte sind, als auch Therapeuten, als auch Ärzte, was weiß ich, als auch die wir als Opfer lesen, die ganz normale, vielleicht Studenten sind und Leute, die halt auch ihre Probleme haben so in ihrem im Alltag. Und ich glaube, dieses auf Augenhöhe ist das, was diesen Podcast irgendwie auch auszeichnet. Und ich bin da sehr froh darüber, dass Olga und Sören sich also festgebissen haben. Also ich habe mich da nur dann rangeklammert und habe dann mit denen die Geschichte entwickelt. Aber es ist ja ihre Recherche. Bei Sören habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren immer auf dem Tisch immer irgendwie ein Satanic Panic Buch nach dem anderen gelesen und habe mich gefragt, was macht der Junge da die ganze Zeit? Bis daraus dann irgendwie dann tatsächlich eine Geschichte geworden ist. Und ich bin sehr froh darüber, dass die beiden da irgendwie dran geblieben sind.
Ja, also ich kann das bestätigen. Olga zum Beispiel, wenn es um diese Figurenbeschreibung geht, zwischen diesen Polizisten, wir wollen ja noch nicht so viel verraten, aber das kommt ja jetzt schnell, wenn ihr jetzt diese Folge hört. Wir verlinken in den Shownotes natürlich direkt die Links zu euch und natürlich zu Geteiltes Leid, zu dem Podcast, da fühlt man den richtig. Also du hast den so beschrieben, ne? Also mit dem Ohrring und dann dieses Polizistenhafte und die Wohnung und alles ist so, also das ist sehr lebendig. Das ist wirklich Das ist quasi, man hört es, aber es ist quasi, man sieht es förmlich, ne? Richtig zum Anfassen. Also großes Kompliment.
Danke.
Das ist wirklich gut gelungen. Ja, Keschrau.
Ich muss auch loswerden. Also es ist ja, mit Olga haben wir ja auch irgendwann, kam irgendwie ins Team dazu. Wir kannten uns ja jetzt noch nicht. Ich finde, die hat also eine richtig großartige Arbeit gemacht. Also sie hat wirklich da diese vier Skripte da irgendwie rausgehauen und haben hier einen engen Austausch hier miteinander das irgendwie entwickelt und es ist irgendwie ganz großartig geworden. Also ich finde, sie hat da ganz die richtigen Gefühle da irgendwie auch gehabt für, wie man diese Storybeats auch trifft und das hört man, glaube ich, auch auch total. Also ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, dass Olga uns da quasi in die Wege gekommen ist.
Ja, ich glaube, wer jetzt noch nicht neugierig ist, der macht was falsch und der hat uns nicht zugehört. Keschrau, letzte Frage an dich. Ja. Du hast gerade Manipulation gesagt. Ich habe jetzt Olga eben schon so ein bisschen auf Manipulation angesprochen, ganz auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich die Frage, ob eine Therapie manipulativ sein kann, ob sich da diese sozusagen so eine landläufige Angst möglicherweise mit eurem Thema berührt, so hufeisenartig, das was zusammenkommt. Jetzt hast du gerade im Grunde eigentlich Dramaturgie oder die Erzählweise auch als Manipulation bezeichnet. Das fand ich jetzt ganz interessant, da will ich noch mal einmal kurz mit dir drüber sprechen, bevor wir leider zum Ende kommen müssen. Aber das findest du, das ist also sozusagen Arbeiten mit Cliffhangern, mit Klammern und so weiter, findest du, das ist eine erzählerische Manipulation? Oder ist dir das nur so rausgerutscht und jetzt habe ich einfach zu gut zugehört?
Es ist, ich würde gar nicht diese adjektivische Substantivierung machen. Es ist keine erzählerische Manipulation. Erzählung ist Manipulation. Für mich ist quasi die Erzählung die Frage davon, wie wir unsere Geschichten bauen. Eine Erzählung kann richtig scheiße sein, wenn du sie richtig scheiße baust keine Ahnung, die spannenden Sachen zuerst raushaust und man hört dann irgendwie nicht zu. Für mich ist es immer so, wenn ich mit Leuten auch über sowas spreche, sage ich, stellt euch vor, beim Abendessen, beim letzten großen Abendessen, wo viele Leute da waren, welchen Leuten habt ihr besonders gerne zugehört? Wie haben sie diesen Raum eingenommen für sich? Warum ist das, was Sie da erzählt haben, selbst wie alltäglich das auch immer sein mag, sind nicht mal alles Mord- und Totschlaggeschichten, warum sind Sie so einnehmend? Und der Grund dafür ist, ich glaube, Manipulation wird einfach so schlecht verstanden, so als Wort. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, zu sagen, naja, wir haben eine Erzählung und wir manipulieren sie so auf eine Art und Weise in der Erzählung, dass sie die maximale Wirkung erzeugt. Das hat nichts mit Tatsachenumdrehung zu tun. Das hat auch nichts zu tun, dass man irgendwie sich Fakten irgendwie ausdenkt.
Das ist gut, dass du das nochmal betonst.
Sondern dass man im Grunde genommen dass man diese Dinge, die man da hat, dass man das als ein Tool versteht auch einfach und sagt, wie erzähle ich das am effektivsten? Ich finde, eine Erzählung muss immer diesen Blick nach, wer empfängt sie tatsächlich auch haben. Vielleicht bin ich dazu sehr Kommunikationswissenschaftler. So. Für uns ist das ja immer so ein, als Kommunikationswissenschaftler quasi, ich habe das ja studiert, das so ein bisschen so senden und empfangen und wie kodiert man das und wie dekodiert man das? Und ich glaube, diesen Blick immer zu haben, das ist schon immer schon sehr lohnenswert. Und vielleicht will ich auch ein bisschen provozieren damit, wenn ich sage, wie manipulieren. Aber am Ende des Tages ist das eben Teil, glaube ich, unseres Handwerks. Man muss immer sehr vorsichtig damit umgehen, glaube ich auch, und verantwortungsvoll. Deswegen sagen wir bei Andan ja auch immer, es steht auf unserer Website, wir machen Unterhaltung mit journalistischem Rückgrat. Und ich finde, solange dieser journalistische Rückgrat gewährt ist, kann man alles machen.
Ja. Ja, schön. Im Grunde folgst du ja auch Harari, der ja sagt, der Mensch kann alles ertragen, er kann alles erreichen. Der Mensch wird einfach durch seine Geschichten zusammengehalten. Die Gesellschaft und die Menschheit hält durch die Geschichten, die wir uns erzählen, zusammen. Und ihr erzählt auf jeden Fall gute und interessante Geschichten.
Bitte? Das habe ich wirklich überhaupt nicht erwartet, aber ich nehme das Dankende an. Du folgst Harari, finde ich super. Ja, ich folge Harari, was auch immer er sagt und macht.
Ich folge euch. Olga, vielen herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Danke, Keschrau, für das kurze Reinkommen. Und alle, die uns zuhören, Hörerinnen und Hörer, gerne. Wir verlinken alles in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Es lohnt sich. Und euch beiden sage ich nochmal herzlichen Dank auch für diese tolle Arbeit und für die Zeit, die ihr euch genommen habt für uns.
Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Dank.
Ciao. Tschüss.
Tage wie diese.